Guten Morgen. Wisst ihr, was mir bei euch so gefällt? Dass man nicht mit Schlips und Kragen kommen muss. So, unser Gast schon wieder gegangen. Schade. Wäre ja schön gewesen, wenn wir mal einen neuen die ganze Zeit hier gehabt hätten. Naja, kann ja noch kommen, oder? Du, wenn sie Gottes Wort hören, dann kann Gott sie irgendwann mal umleiten. Und das ist ja kein Problem. Ich will heute mal eine klassische Predigt halten. Ich bin ja nicht so bekannt dafür, so klassisch, so A, B, C. Ne? Das wisst ihr ja, kennt mich ja schon lang genug. Aber ich fange heute mal richtig klassisch an mit einem Bibelvers. Oder mit vielen Bibelversen. Und dann schauen wir mal, was Gott davon macht. Aus dem Alten Testament, aus dem Prediger. Ja, was sollen wir predigen? Nicht dem Prediger. Kennt ihr alle die Verse? Ich lese aus dem 3. Kapitel ab dem Vers 1. Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Töten und heilen. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln. Suchen und finden. Aufbewahren und wegwerfen. Zerreißen und zusammennähen. Schweigen und reden. Lieben und hassen. Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Das ist schon ein merkwürdiger Predigttext, oder? Alles hat seine Zeit. Alles ist alles, oder? Oder ist alles manches? Nee, alles ist alles. Alles hat seine Zeit. Also hat auch diese Pandemie, in der wir im Moment leben, seine Zeit, oder? Ja. Aber mit der Zeit, das ist so eine Sache. Mal kriecht sie dahin und mal fliegt sie davon. Würden wir uns nicht wünschen, dass jetzt in dieser Pandemie das davonfliegen würde? Aber wir haben das Gefühl, es kriecht so vor sich hin. Ja? Wir dachten, es geht aufwärts und gerade kam die Meldung, dass in dieser Woche an einem Tag so viel Infizierte weltweit sind wie nie zuvor, 260.000 an einem Tag neu infiziert. Ja, wenn ich dann heute Morgen im Radio gehört habe, 250 in Deutschland, dann sagen wir, ach, geht's uns gut. Ja, obwohl wir mit Masken hier sitzen. Der Virus ist mutiert, er ist zwar nicht gefährlicher geworden, aber er ist ansteckender geworden, jetzt greift er das Herz an und wir würden uns wünschen, diese Zeit dieser Pandemie soll doch ein Ende haben. Aber scheinbar ist es nicht so. Scheinbar müssen wir uns damit zufrieden geben, dass Gottes Wort sagt, alles hat seine Zeit. Und weil das so ist, dass alles seine Zeit hat, neigen wir Menschen doch dazu, das, was in unseren Augen, aus unserem Blickwinkel heraus, gut ist, was erstrebenswert ist, was erfüllend ist, dass wir das festhalten wollen. Kennt ihr das? Ja. Wir wollen klammern, Besitz ergreifen. Und das, was in unseren Augen böse, unerfreulich, bedrohlich ist, das empfinden wir, dass wir es von uns stoßen wollen. Oder wir verschließen die Augen, wie wir im Moment unseren Mund verschließen, Vogelstrauß-Politik, Kopf ins Sand, nichts sehen, fertig, Schluss, aus, passt. Das ist ja das, was wir im Moment erleben. Ein paar Monate Isolation reichen aus und schon dönt's von überall. Ach kommt, lass uns wieder Party feiern. Das halte ich ja nicht mehr aus. Diese Einschränkung von unseren Rechten, von den Freiheitsrechten und alles. Wir wollen das nicht mehr hören, wir wollen das nicht mehr sehen, wir wollen wieder leben, wie wir das wollen. Aber hoch, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, alles hat seine Zeit. Unser Leben ist wie ein Fluss. Alles fließt, alles verändert sich und nichts bleibt so, wie es ist. Erinner dich doch mal zurück. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Ist es heute für dich noch so wie damals? Hat sich doch alles verändert. In deinem Leben, in meinem Leben, ständig verändert sich etwas. Wir können nichts festhalten. Was haben wir alles für tolle Zeiten erlebt, oder? Ja. Hast du sie festhalten können? Nee. Manchmal scheint es mir so, als wenn ich geklammert habe, ist es mir durch die Finger zerronnen. Ja. Die Bibel gibt Antwort. Alles hat seine Zeit. Und deswegen sind wir auch aufgerufen, nicht zu klammern, sondern wir sind aufgerufen, loszulassen. Und darum geht's mir heute. Ich will mit euch betrachten, was es biblisch gesehen auf sich hat, loslassen und danach aber auch noch wieder festhalten. Denn beides entdecken wir in der Bibel. Wenn wir loslassen, sind wir offen für das, was uns heute, jetzt, in diesem Augenblick, an dem heutigen Tag geschenkt wird. Wir klammern nicht an dem, aber wir können das Gute dankbar genießen. Sonntags ist bei uns oft Hektik. Und dann fällt auch das Frühstück aus und so weiter. Ich muss oft los, Conny dann in die Kinderstunde. So, Conny ist im Moment krank. Wir haben heute schön gefrühstückt. Kann ich doch dankbar sein. Ja, wir können auch über die Krankheit jammern. Oder dass ich schon wieder los muss. Jammern wir nicht. Ich bin gerne unterwegs. Meine Conny macht auch gerne ihren Kinderdienst. Aber heute war es mal so, wir haben es genossen, dass sie zu Hause ist und krank ist. Ja? So, also ich lasse etwas los und empfange den Augenblick, dass jetzt heute etwas Gutes ist in meinem Leben. Der Hermann Hesse hat mal ein Gedicht geschrieben, das heißt Stufen, und ich will ein Vers daraus vorlesen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginn, um sich in Tapferkeit und ohne Traum in andere neue Bindungen zu geben. Zu jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ich weiß, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind. Da gibt's die Menschen, die lieben es über alles, dass sich nichts verändert. Die fahren 10 Jahre hintereinander in selben Ort in Urlaub, freuen sich einen Keks, dass Hans auch schon da ist und alles ist gut. Und der andere, der sagt, das könnte ich nie, ich brauche Veränderung, muss was Neues kennenlernen. So gibt's unterschiedliche Menschen. Die einen haben es leichter, mit verschiedenen Dingen loszulassen, die anderen tun sich schwer. Deswegen schreibt der König Salomo in seinem Prediger diese Verse weiter, die ich am Anfang gelesen habe. Ich lese jetzt mal ab Vers 10. Da sagt der Salomo: Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und nie ganz begreifen. Und so komme ich, sagt Salomo, zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, und nun hört mal gut zu, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Hey, das würde schon an Predigt heute reichen, oder? Ja? Gut, dann lass uns jetzt feiern, okay. Wo ist der Korkenzieher? In unserem Leben wird immer wieder die Kunst des Loslassens deutlich. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas freiwillig loslasse oder ob ich warte, bis es mir manchmal sogar schmerzlich genommen wird. Ich denke an viele Dinge in meinem Leben, wo ich geklammert habe und dann viel Schmerzen hatte, als es mir genommen wurde. Immer wieder hatte ich da Situationen. Heute im Rückblick sage ich, es doch eher einfach losgelassen. Ja? Das geht in alle Lebensbereiche rein. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar ein Kind verliert, dann ist es dramatisch. Aber jetzt ist es, kann ich loslassen. Wenn ich in diesem Augenblick loslasse, gebe ich etwas, das ich für eine Zeit lang genossen habe, wo ich mich dran erfreut habe, wo ich fröhlich war, einfach in Gottes Hand zurück. Und sag Gott, wieder hier, du hast es mir gegeben, du hast es mir genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, aber meine Großeltern, die hatten 16 Kinder. Und die zwei Ältesten waren Mädchen, und als die im Teenageralter waren und Großmama schon richtig helfen konnte, die hatten eine Landwirtschaft und einen kleinen Kaufmannsladen, da war immer viel zu tun, da kam Polio in die Gegend, Kinderlähmung, und beide ältesten Mädchen sind dran gestorben. Und Oma hat Gott gefragt, Gott, warum die zwei? Gut, das war damals so Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus üblich, dass noch hohe Kindersterblichkeit auch war. Aber sie hat gefragt, Gott, warum die zwei, die mir so eine Hilfe waren? Sie hätte es vielleicht verkraftet, andere zwei oder was weiß ich, aber die Frage stand im Raum. Und eines Nachts stand Jesus bei ihr im Bett, am Bett, und hat gesagt, vertrau mir, ich mache nichts falsch. Und ich werde es dir erklären, wenn du bei mir in der Herrlichkeit bist. Und dann konnte sie loslassen, konnte sie sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir das nochmal gesagt hast. Ich habe es ja gewusst, aber ich habe es vergessen, dass du keine Fehler machst. Und sie konnte loslassen. Manchmal denken Menschen festhalten, ah, das ist stark. Ich sag dir, was stark ist, wenn du loslassen kannst. Das ist wahre Stärke. Loslassen betrifft nicht nur Menschen, wenn ein geliebter Mensch von uns geht, ob das durch Tod oder durch Krankheit oder manchmal auch durch Trennung verschiedenster Art einfach ist. Loslassen betrifft auch Aufgaben. Und da fällt uns das Loslassen oft, oft, oft schwer. Aber es ist wichtig, dass wir, auch wenn wir etwas besser können als alle anderen, irgendwo den Zeitpunkt begreifen, loszulassen. Staffelübergabe. Jetzt ist der nächste dran. Vielleicht im Job. Du hast dich reingekniet, bist zum Profi geworden, und jetzt setzen die sie da so einen jungen Kerl vor die Nase, und der soll es besser können. Ja, dann ist Loslassen schon schwer. Ja? Im Ehrenamt genauso. Loslassen ist nicht Angst. Wer loslassen kann, liebt. weil er auch dem anderen die Chance gibt, sein Leben zu leben. Ich möchte euch das verdeutlichen mit einer Hand. Schaut, diese Hand ist offen. Und sie kann empfangen und sie kann geben. Das ist Loslassen. Das ist das Prinzip des Fließens, das Prinzip der ständigen Veränderung. Das ist das Prinzip der Kreativität, des Freiseins. Da ist auch eine Hand. Die ist jetzt geschlossen. Das ist eine Faust. Die hält fest, die verteidigt. Und diese Hand kann nichts entgegennehmen, oder? Und was dann passieren kann, wenn wir nicht loslassen, ist, ja, da haben wir schon etwas am Besitz, aber durch das Zurückhalten, vielleicht vermehrt sich dieser Besitz auch, sammeln wir Reichtum, sammeln wir Zurückhalten, sammeln wir Nicht-Teilen und dadurch werden unsere Beziehungen belastet. Dadurch entsteht Neid, dadurch entsteht Geiz. Dadurch entsteht Machtausübung und auch Einsamkeit. So, die Frage, welche Hand wollen wir sein? Wollen wir loslassen üben oder wollen wir festhalten, krallen üben? Wenn du zum Beispiel das Evangelium, eine wunderbare Geschichte, die du und ich erlebt hast, wenn wir die nicht loslassen für andere, indem wir sie fließen lassen, indem wir sie mitteilen, indem wir anderen davon erzählen, sage ich dir eins, was wird passieren? Du wirst über kurz oder lang ein gesetzlicher, staubtrockener Christ mit wenig Freude am Evangelium selbst. Aber in dem Moment, wo etwas fließt, fließt immer etwas Neues nach. Und ich sag dir eins, das wisst ihr, Gott schenkt dir nie eine abgestandene Suppe. Gibt uns immer frisches Wasser, oder? So, also, lass es weiterfließen, lass es weitergehen. Wenn es um Loslassen von Menschen geht, von Kindern, Eltern, zum Beispiel so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja? So, irgendwo, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie? Und sie kommen so selten wieder, ne? Ja, dann bedeutet das nicht, einen Menschen fallen zu lassen, sondern es bedeutet im Gegenteil, ihn in Freiheit ziehen lassen. Ihm auch etwas mitzugeben von mir, ihn in Liebe und im Gebet zu begleiten, oder? Es bedeutet, andere Gutes wünschen. Wie viele Leute habt ihr hier aus der Gemeinde ziehen lassen? Habt ihr dieses Prinzip angewandt, sie in Freiheit ziehen zu lassen? Oder habt ihr versucht, zu krallen, loszulassen? Geh doch nicht! Loslassen heißt, sich nach wie vor am anderen zu erfreuen, wenn es um Menschen geht. Hey, erzähl doch mal, wie geht's dir? Und nicht erzähl doch mal, warum du nicht wieder zurückkommst. Loslassen. Dann fließt etwas von Gott. Was sollen wir loslassen? Nehmen wir nur mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Besitz. Hast du irgendetwas mitgebracht, als du auf diese Welt gekommen bist? Nein. Du hast für alles, was du hast, hart gearbeitet. Ich glaube, keiner von uns ist irgendwie in so einem Haushalt aufgeboren, wo er mit 18 plötzlich Multimillionär war, weil Papa so reich war, oder? Nee, du hast da richtig gearbeitet, du hast gelernt, du hast geschuftet, du hast dich reingekniet, du hast gesammelt, du hast dein Geld auf die Seite gelegt und irgendwann hattest du was. Besitz. Und weil das so schwer war, ist es auch so schwer, Besitz loszulassen. Aber genau das möchte Gott, dass wir Besitz loslassen. Dass wir sagen, Gott, ich bin dir dankbar für diese Stunde, wo ich mein neues Auto genießen darf. Aber Gott, Ich weiß, es ist ja dein Auto und du hast es mir nur zur Verfügung gestellt. Jetzt zeig mir, was ich mit deinem Auto Gutes tun kann. Wen kann ich zum Gottesdienst abholen? Schon hast du deinen Besitz losgelassen. Du hast ihn geteilt. Ja, das ist ja noch einfach. Aber was ist, wenn Gudo jetzt kommt und fragt, darf ich dein Auto haben? Und ich sage, hier sind die Schlüssel. Und der bringt es mir wieder, ist eine Beule drinnen. Wie schwer tue ich mir, wenn er mich ein zweites Mal fragt? Ja, loslassen hört sich leicht an. Aber es ist eine Lebensgesinnung. Lass ich wirklich los? Kann ich von Herzen geben, wenn ich mich doch so angestrengt habe, Besitz zu erlangen? Was sagt denn die Bibel zu Besitz? Matthäus 13. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dorngestrüpp überwucherten Boden. Das ist die Saat im Boden, von der Jesus spricht. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder und es kann keine Frucht draus entstehen. Oder Matthäus 19. So sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ist es denn der Reichtum? Nee. Ich glaube nicht, dass Gott was gegen Reichtum hat. Aber er hat etwas dagegen, wenn wir klammern. Wenn wir nicht loslassen. Wenn wir es nicht fließen lassen. Markus 10, Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte zu dem jungen Mann, etwas fehlt dir noch. Darum geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm zu mir und folg mir nach. Als der junge Mann das hörte, war er tief betroffen und ging traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Was sollen wir denn noch loslassen? Zum Beispiel ideelle Güter. Du bist, Heike, vielleicht ein Mensch, der von Gott reich beschenkt worden ist mit Begabungen, mit Talenten, mit Fertigungen. Und der Gudo ist reich beschenkt worden mit Erkenntnissen, mit Wissen. Ja? Und jeder von uns hat vielleicht irgendein Geschenk von Gott mitgegeben gekriegt. Jetzt ist die Frage, klammer ich mich daran oder kann ich es loslassen für die Sache des Herrn, für das Reich des Herrn? Kann ich meine Begabung, die Gott mir geschenkt hat, hineingeben ins Reich Gottes? Kann ich sie hineingeben im Umgang mit anderen Menschen? Wenn ich jemand bin, der ein weites, großes Herz von Gott geschenkt gekriegt hat, kann ich mich investieren, zum Beispiel in Seelsorge, ja? Ich kann aber auch sagen, ich genieße es, mit meinem großen Herz viele Freunde zu haben. Fertig, Punkt aus. Ja? Wenn ich nicht abgebe, wenn ich nicht loslasse, all die Begabungen, die Gott mir auch geschenkt hat und die ich vielleicht in meinem Laufe des Lebens auch weiterentwickelt habe, dann besteht für mich eigentlich nur die Gefahr des Hochmuts oder der Überheblichkeit oder der Rechthaberei. Siehste, habe ich schon immer gewusst. Oder im schlimmsten Fall auch der Machtausübung. Vielleicht sollten wir unseren Beruf loslassen. Nein, ich sage jetzt nicht, läuft alle zum Jobcenter. Nein. Aber loslassen. Was wäre denn, wenn Gott zu mir sagen würde, gib deinen Job auf? Wäre ich frei dafür, es zu tun? Vertraue ich ihm, dass das Richtige ist. Vielleicht will Gott dir einen anderen geben, wo du besser aufgehoben bist, aber vertraue ich ihm. Oder klammer ich an meinem Job, mache Überstunden ohne Ende, komm abends nach Hause, bin völlig geschafft, Gebetsstunde, ach die Woche nicht, ich bin zu kaputt. Versteht ihr? Ich darf auch loslassen. Und wenn ich meinen Beruf loslasse, habe ich Zeit. Was haben wir am Anfang gelesen? Was hat der gute alte Salomo gesagt? Unterm Strich zählt doch nur eins, dass wir das Leben genießen und uns dran freuen. Weil ja alles seine Zeit hat. Und wenn wir ein bisschen mehr von unserem Beruf loslassen, haben wir mehr Zeit, zu Hause unser Leben zu genießen. oder mit Freunden aus der Gemeinde unser Leben zu genießen. Gut, ihr wollt euch schon immer mal wieder zur Grillparty einladen. Ja, so merkt ihr, loslassen, was da für ein Segen gilt. Und das gilt übrigens nicht nur für bezahlte Arbeit, das gilt auch für Ehrenamt. Auch da darf ich loslassen. Das gilt für alles das, was uns in dem Bereich wichtig ist. Ich möchte noch auf den Punkt kommen, was wir loslassen sollen. Zum Beispiel unsere Vorstellungen, unsere Wahrnehmungen, unsere Prinzipien und auch unser Gottesbild. Wir alle sind geprägt von Mama und Papa, von der Kinderstundentante, vom Lehrer, von unserer Gesellschaft. Aber Vorstellungen und Ansichten verändern sich doch im Laufe des Lebens ständig, oder? Oder gibt es Dinge, die du weißt, dass falsch sind, aber du hast sie mal als 20-Jähriger verinnerlicht und du hältst immer noch dran fest? Nee, wir verändern uns doch. Und nun schreibt der Paulus in dem wunderbaren Kapitel 1. Korinther 13, das wir ja mehr oder weniger als das Kapitel der Liebe kennen, aber er schreibt dann über Erkenntnis und er schreibt, unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, genauso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird das Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete und dachte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Also wir dürfen auch unsere Ideologien, unsere Philosophien, auch unser Gottesbild einfach mal ablegen. Wie viel Gemeindespaltungen gab es, weil dieser Punkt des Loslassens an meinem eigenen Bild nicht passiert ist. Manchmal verstehen wir das auch nicht, weshalb wir loslassen sollen. Aber Gott, ich erinnere euch, der sagt, alles hat seine Zeit. Gott hat ja den Überblick über das, was war, über das, was ist und über das, was sein wird. Und du sagst, das kann ich doch jetzt nicht loslassen. Aber Gott sagt, wenn du die Zukunft wüsstest, könntest du sehr wohl. Habt ihr schon mal was von der Wiedmann-Bibel gehört? Keiner. Der Willi Wiedmann war Maler, Bildhauer, Galerist, hatte 6 Galerien, war Designer, alles so im künstlerischen Bereich. Der ist 2013 gestorben und in der Zeit zwischen 1984 und 1994, also in diesen 10 Jahren, hat ihm Gott etwas aufs Herz gelegt. Er sagt, ich kenne so viele Menschen, die, wenn sie die Bibel lesen und da reinschauen, dann sagen sie nichts anderes als, hä? Und dann hat er angefangen, die Bibel zu malen. 3333 Bilder. Und zwar hat er sie als Liparello gemalt. Das heißt, wenn du die Bilder nebeneinander tust, wäre es ein einziges, riesengroßes, langes Bild. Wenn du seine Bilder, die er aus der Bibel gemalt hat, zusammentust, kommt eine Strecke von 1,2 Kilometer zusammen. Stell dir eine Bibel vor, nur in Bildern, die 1,2 Kilometer lang ist. Hammer, ne? Da kannst du diese kannst du innen und außen und überall tapezieren. Ja? Seine Familie wusste überhaupt nicht, dass er so ein Werk tut. Der war ja auch voll beschäftigt. Renovier mal 3 Kirchen, schreib mal 8 Bücher, glaube, 600 Gedichte und 80 Gesangswerke und Komponisten. Der war ja beschäftigt bis dahin, der Mann. Und dann macht er sich daran, so ein Werk zu machen. Und nach 10 Jahren war er fertig. Und dann ist er rumgezogen und hat einen Verleger gesucht, der das druckt. Nur war das damals noch wesentlich schwerer als heute. Heute in unserer digitalen Zeit geht vieles, vieles so einfach, dass wir es uns vor 30 Jahren gar nicht hätten vorstellen können. Und dieses Werk damals zu drucken, wäre unendlich teuer geworden. Und er hat keinen gefunden, der das druckt. Und dann hat dieser Willy Wiedmann eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, egal Gott, ob ich glaube, dass du mir das als Auftrag gegeben hast, ich lass los. Und hat seine 3333 Bilder in 4 Kisten gepackt und auf den Dachboden hochgetragen. 19 Jahre später ist er gestorben. Kannst du dir das vorstellen, 19 Jahre mit dem Gedanken zu leben, ich habe da so ein Riesenwerk geschaffen, 19 Jahre und nix. Kannst du dir vorstellen, wie es dir gehen würde? Gut, und du schreibst einen Milliardenauftrag und keiner will ihn haben. Als er gestorben ist, hat sein Sohn seine Hinterlassenschaft geordnet. Er hat 3 Kinder. Und er geht auf den Dachboden und er sieht das. Er fragt die anderen in der Familie, kennt ihr das? Nee. Ja. Und er macht sich dran, die Idee seines Vaters zu verwirklichen. Die Zeit ist vorangeschritten, die Technik ist besser geworden und er findet tatsächlich einen Verleger, der dies macht. Die Wiedmann-Bibel ist in einer ganz kleinen Auflage gedruckt worden. So wie die Bilder sind, gibt es von dieser Bibel nur 3333 Stück. Und noch ist sie käuflich erwerbbar. Es gibt 2 Editionen, die rote und die goldene. Die rote kostet 680 Euro. Ja, die goldene kostet 890 Euro. Ja, ist schon schön, wenn du so eine Bibel im Regal stehen hast. Ne? Aber Papa wollte ja, dass jeder, der die Bibel so nicht versteht, sie vielleicht durch die Bilder besser und leichter versteht. Wir sagen ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und so hat der Sohn es dann geschafft. Und du kannst dir für 5,90 Euro diese Bibel als App runterladen. Und ich habe sie hier und ihr könnt nachher mal reinschauen und ein bisschen drin blättern. Ja? So. Was will ich sagen? Loslassen. Du weißt nicht, was morgen ist. Auch wenn der Gott heute einen Auftrag gegeben hat, dann lass ihn doch los. Das Thema Loslassen. Leute, ich sag euch, als ich mich mit dem Thema so angefangen habe zu beschäftigen, das bräuchte so viel Sonntage. Wir könnten über so viel vom Loslassen noch sprechen. Loslassen deiner Sorgen. Ja? Fällt uns auch so schwer. Wir klammern uns an Sorgen, als wenn uns das helfen würde. Ja? Klammer dich doch lieber am Fröhlichsein. Nee, aber meine Sorgen. Ich bin ja dafür zuständig. Ja, für was? Dass du sie noch länger hältst, oder was? Du bist nicht dafür zuständig, dass du ständig im Minus lebst. Du bist dafür zuständig, aus deinem Minus rauszukommen und im Plus zu leben. Und wenn du mehr drin lesen willst, mir läuft ja auch die Zeit davon, dann gebe ich euch Hausaufgaben mit. Lest 1. Timotheus 6, lest Markus 10, lest Matthäus 16 und lest Matthäus 6. Und ich könnte euch da noch 20 Bibelstellen auch aufzählen. Könnt ihr auch hinterher zu mir kommen, schreibt es euch auf und macht mal einen schönen Hauskreis davon. Ich will mit euch zum 2. Punkt kommen, über den auch die Bibel schreibt. Das Festhalten. Denn so, wie wir loslassen sollen, sollen wir auch festhalten. Wir finden immer wieder Dinge in der Bibel mit der Aufforderung verbunden, festzuhalten und etwas nicht über Bord zu schmeißen. So lesen wir in Offenbarung 3, ich komme schnell und unerwartet, halte fest, was du hast, damit dir niemand den Siegespreis nehmen kann. Ja, solche Zeiten, die wir jetzt durchleben, so eine Pandemie, die lässt den manchen auch an Gott zweifeln. Was ist denn das für Gott, der sowas schickt? Die Frage ist uralt. Aber hier darf ich festhalten, nein, du bist ein treuer und ein gerechter Gott. Und der sagt, alles hat seine Zeit. Und ich beende das auch, wenn es richtig und wichtig ist. Aber jetzt seid ihr noch da drinnen. Jetzt halte einfach fest. Offenbarung 2, Vers 10, bleib mir treu, sagt er. Und nun kommt der Hammer, auch wenn es dir das Leben kostet. Dann werde ich dir den Siegespreis und das ewige Leben geben. Sprüche 4, Vers 13 sagt, von etwas anderem festzuhalten. Richte dich nach dem, heißt es da, was du gelernt hast. Schlag die Unterweisung nicht in den Wind, denn daran hängt dein Leben. Ja, in wie vielen guten Dingen der Bibel sind wir unterwiesen worden? Und dann verändert sich die Gesellschaft und wir sagen, ja, das kannst du heute nicht mehr so sehen. Oder? Lass doch nur mal das große Thema der Homosexualität betrachten. Ja, wie sind wir unterwiesen worden? Was sagt unsere Gesellschaft? Wort Gottes sagt, haltet fest an dem, was ihr überwiesen worden seid. Lasst euch nicht wie ein Halm im Wind von jeder Richtung hin und her bewegen. Halte fest. Was sollen wir noch festhalten? Psalm 103, Vers 2, sollten wir auswendig singen können. Ja? Ich will den Herrn loben und nie vergessen, also festhalten, was er mir Gutes getan hat. Setz dich mal nieder, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib all das auf, an das du dich erinnern kannst, was Gott in deinem Leben Gutes getan hast. Ich verrate dir eins, du wirst heute nicht fertig. Vielleicht wirst du auch die Woche nicht fertig. Aber ist das wirklich immer noch da? Oh Gott, was hast du für gute Sachen gemacht? Und während du das aufschreibst, wird die Erinnerung kommen und du wirst sagen, oh, was bin ich beschämt. Guck doch mal, was Gott mir alles Gutes getan hat. Es gibt so viel, was wir festhalten sollen. Ich fasse das mal zusammen. Dieses Festhalten bezieht sich in erster Linie auf den Glauben und auf das feste Vertrauen an Gott. Warum lassen wir uns von Umständen, die in unserem Leben kommen, das Festhalten und an das Vertrauen von Gott wegnehmen? Warum? Vielleicht, weil wir nicht gelernt haben, loszulassen, unsere Sorgen, unser bisschen Ich. Ich schaff das schon. Was sollen wir noch festhalten? Das bezieht sich auf die Liebe zu Jesus. Wenn du merkst, die Liebe ist erkaltet, dann such einen Weg, wie du wieder zurückkommen kannst. Such einen Weg, in dem du sagst, okay, ich will mich mehr mit Menschen treffen und mich über Jesus austauschen, hören, was die mit Jesus erleben. Auch selbst wieder sagen, das, was ich aufgeschrieben habe. Und nicht nur die Liebe zu Jesus, sondern, und jetzt kommt etwas, was eigentlich unser Auftrag ist von Anbeginn, die Liebe zu verloren. Halte daran fest. Und halte daran fest, hab die Hoffnung, gebt sie nie auf, dass Jesus wiederkommt und uns mit uns nimmt in seine neue Welt. 1. Korinther 2, Vers 9, so ein schöner Vers. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was kein Mensch sich vorstellen kann. Glaub mir, ich habe eine große Fantasie, aber dieser Vers meint auch mich. Da steht, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Das dürfen wir festhalten, dass Gott etwas für uns bereit hat, weil wir ihn lieben, oder? Gerade wenn wir älter werden und wir sind hier in einer Gemeinde, wo wir wenig 20-Jährige haben. Oder Pia, wie alt bist du? Gerade im Alter wird es je wichtiger, je älter wir werden, dass wir loslassen und festhalten können. Und wenn wir das berücksichtigen, beides, dann werden wir auch bis zu unserem Lebensende ein erfülltes Leben haben. Und das ist noch nicht alles. Im Loslassen liegt die Entspannung, die wir so wichtig in unserer stressgeplagten Zeit brauchen. Und im Festhalten wird unser Glaube gestärkt und unser Vertrauen. Und das wiederum macht uns auch ruhig und sicher. Und geborgen. Eigentlich, aber das ist halt wegen Corona jetzt nicht so möglich. Eigentlich wollte ich gerne mit euch jetzt dieses Lied singen. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mein Enkel hat Geburtstag. Heute. Er hat sich zum Geburtstag T-Shirts gewünscht. Meine drei Enkel tragen alle T-Shirts mit tollen Sprüchen. Und er hat ein T-Shirt von uns heute bekommen, also das kriegt er noch, wenn wir nachmittags uns treffen. Da steht drauf, lass dich hängen. Na, was kennen wir, dass wir zum anderen sagen, hey, lass dich nicht so hängen. Bei ihm steht drauf, lass dich hängen. Und darunter der Spruch aus Sprüche 16, vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Ja, dann darf ich mich doch hängen lassen, oder? Ich möchte mit zwei Zitaten enden. Henry Emerson Fosdick war ein amerikanischer Geistlicher, ist 91 Jahre alt geworden. Und er hat mal gesagt, hört gut zu, es ist wunderbar, alt zu werden, wenn man jung bleibt. Da sind wir wieder beim Feiern, beim Genießen, bei dem, was Gott uns schenken will, oder? Und Bonhoeffer, der uns ja bekannt ist, der hat geschrieben, da Zeit das Kostbarste, weil unwiederbringliche Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, indem wir nicht aus den gemachten Erfahrungen gelernt oder geschaffen oder genossen oder gelitten hätten. Ich kann nur abschließend sagen, lasst uns mit Gottes Hilfe neu aufbrechen, loslassen und festhalten. Amen.